Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext. Dank des Panda-Logos kennen Sie fast alle die Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature. Sie feiert dieses Jahr den 50. Geburtstag. Vielen ist der WWF, vielleicht aus der eigenen Jugendzeit in Erinnerung, als WWF-Marken verkauft wurden, um die Tiger zu retten oder die Elefanten. Die schillernde Geschichte des WWF hinter den Briefmarken ist jedoch weniger bekannt. Neben dem putzigen Panda und anderen bedrohten Tieren kommen darin erstaunlich viele Prinzen vor, die zum Erfolg, aber auch zu Konflikten beitrugen. Thomas Häusler hat die Spuren jener Organisation verfolgt, die den Umweltschutz verkörpert wie kaum eine andere.
Unser Ziel ist eine Landschaft, die wir lieben. Die Serengeti.
Auf den endlos weiten Ebenen weiden die letzten Riesenherden von Steppentieren, die es in Afrika noch gibt. Über 1 Million Köpfe sollen es sein. Solche Tierscharen bevölkerten früher die Steppen ganz Afrikas. Heute sind diese Gebiete leer und öde. All die schönen Tierfilme und Tierfotos können nur in den wenigen Nationalparks und Schutzgebieten aufgenommen werden.
Der Biologe und Tierfilmer Bernard Chimek trifft einen Nerv, als 1959 sein Dokumentarfilm »Die Serengeti darf nicht sterben« in die Kinos kommt. Das leidenschaftliche Plädoyer für die Tiere Afrikas, für die Elefanten, die Zebras, die Löwen, wird zum Welterfolg. Afrika befindet sich im Umbruch. Es entwickelt sich, seine Bevölkerung wächst und die Kolonien von Kenia bis Botswana erkämpfen sich die Unabhängigkeit. Bernard Chimek verfolgt dies mit Sorge. Ebenso eine Gruppe von Naturinteressierten in Großbritannien, die Väter des WWF.
Was die WWF-Gründer antrieb, war die Sorge um diese Nationalparks, die schon ab den 20er Jahren eingerichtet worden waren in Afrika, und man Angst hatte, dass in einem unabhängigen Afrika diese Nationalparks eben als europäische Erfindung nicht wertgeschätzt würden und drohten eben dann aufgehoben zu werden. Dem wollte man entgegen sich stellen.
So beschreibt der Historiker Alexis Schwarzenbach die Anfänge des WWF. Er hat eingehend in den Archiven der Organisation recherchiert. Daraus entstanden ist ein Buch über die Geschichte des WWF und eine Ausstellung im Landesmuseum in Zürich. Den Anstoß zur Gründung des WWF gibt also die Sorge um die Nationalparks in den unabhängigen Ländern Afrikas. Das klingt nach kolonialistischem Herrentum, aber dieser Eindruck täusche, sagt Alexis Schwarzenbach.
Man versuchte mit dem WWF ein Mittel zu schaffen, um afrikanischen Staaten die finanziellen Möglichkeiten zu geben, Nationalparks auszubauen, zu nutzen und zu Deviseneinbringern durch den Tourismus zu machen. Also das war keine postkoloniale Strategie, um es so zu lassen, wie es schon immer gewesen ist, sondern den neuen Realitäten eine Unterstützung zu geben, sodass es eben auch mit einem unabhängigen Afrika weiterhin gut gehen kann mit den Nationalparks.
Die treibende Kraft hinter der Gründung des WWF 1961 ist der Chef der britischen Naturschutzbehörde Max Nicholson. Wichtig sind auch Julian Huxley, der erste Direktor der UNESCO, und Peter Scott, Künstler, Ornithologe und Sohn des Arktisforschers Robert Scott. Eine illustre Runde also, die aber im Hintergrund bleibt und für das Schaufenster wahre Prominenz engagieren will.
Man hat versucht, Leute an Bord zu kriegen, die eben einen Bekanntheitsgrad hatten, einen großen, und dann fand sich das in der Form der beiden Prinzen, Prinz Bernhard der Niederlande und Prinz Philipp von England, diese beiden universell bekannten Figuren, die den großen Vorteil hatten zusätzlich, dass sie gratis gearbeitet haben und ihr Prestige zur Verfügung gestellt haben. Das war ganz wichtig, um soziale Eliten insbesondere zu motivieren für den Umweltschutz. Es war aber auch wichtig, um von Anfang an auf höchster politischer Ebene Vorstöße machen zu können. Prinz Bernhard, der Chef war ab 1962, hat diese ihm zur Verfügung stehenden politischen, diplomatischen Kanäle des holländischen Staates dann auch eben genutzt, um, sagen wir mal, in Südafrika bei der Regierung vorstellig zu werden, wenn etwas ihnen nicht gefiel, bei einem Nationalparkprojekt, solche Dinge.
Prinz Bernhard hat in einem Interview seine Rolle später so beschrieben.
Derjenige, der an der Leitung dieser Organisation steht, muss empfangen werden können durch Regierungen, durch Minister, durch Staatsoberhäupter. Wenn man da Herrn Schneider oder Herrn, ich weiß nicht was, dafür hat, der wird nicht empfangen, da hört man nicht nach, der kommt nicht über die Türschwelle. Und darum muss man jemanden haben, der einfach durch seine persönliche Stellung empfangen werden kann und mit den verantwortlichen Leuten über diese Probleme reden kann.
politische Strippen ziehen, um das Schicksal von Flamingos in Kenia zu verbessern oder jenes der Tiger in Indien, dies ist jedoch nur das eine. In erster Linie sehen die Gründer in ihrem WWF eine Maschine zum Spenden sammeln. Darum auch der Name World Wildlife Fund. Mitgründer Max Nicholson macht einen ungeheuerlichen, unsinnigen und beschämenden Geldmangel in der Naturschutzbewegung aus. Darum trete der WWF an, um die ganz Vermögenden zum Griff ins Portemonnaie zu ermuntern. Dazu sind die beiden Celebrities aus den Häusern Oranje und Windsor hervorragend geeignet.
Wir stehlen zwar nichts von den Reichen, aber wir machen es ihnen sehr schwer, uns nichts zu geben.
Hat Prinz Philipp einmal gescherzt, der Prinz Bernhard später als WWF-Präsident ablösen wird. Ein Mittel zu diesem Ziel ist der exklusive Club 1001, bei dem nur Mitglied werden kann, wer mindestens $10,000 spendet. Das gesammelte Geld will der WWF nicht selbst ausgeben, sondern weiterreichen an die Projekte anderer Naturschutzorganisationen, vor allem an die 1948 gegründete IUCN, die Internationale Naturschutzunion, sagt der Historiker Alexis Schwarzenbach.
Die WWF-Gründer waren davon überzeugt, dass es eigentlich sehr gute und viele Umweltschutzprojekte gibt, die von seriösen Wissenschaftlern auch ausgearbeitet worden waren, nur dass denen alle das Geld fehlte.
Das Verhältnis zwischen der Klammen Naturschutzunion IUCN und dem WWF ist allerdings angespannt. Die Wissenschaftler des IUCN beklagen sich bald über die Madison Avenue Methoden des WWF. Dies in Anspielung auf die Art, wie der WWF Spenden sammelt. An der New Yorker Madison Avenue sitzen viele Werbeagenturen und ein Gründungsmitglied des WWF ist der Werber Guy Mountford. Dafür schnöden Führungskräfte des WWF über den Elfenbeinturm IUCN und beklagen sich, dass sie seine Projektliste aufhübschen müssen. Um Erfolg bei Spendern zu haben, so heißt es, müsse diese Liste sexy sein.
Dem Untergang geweiht, durch Torheit, Habgier und Versäumnisse des Menschen.
So titelt am 9. Oktober 1961 das britische Boulevardblatt Daily Mirror über dem Bild einer Nashornmutter samt Jungen.
Wenn nicht rasch etwas geschieht, werden Tiere wie das Nashorn und sein Baby bald mausetot sein.
Was da helfen kann, sagt die Zeitung auch, dem eben gegründeten WWF etwas zu spenden. Die sechsseitige Story basiert auf einer Broschüre, gemacht von einem PR-Mann und herausgegeben von der Werbeagentur des WWF-Mitglieds Guy Mountford. Sie ist voll von Horrorbildern, etwa dem Kadaver eines gewilderten Nashorns. Innerhalb von 4 Tagen bekommt der WWF 20.000 Briefe und die Spenden fließen. WWF-Gründer Max Nicholson sieht in einem Brief zufrieden die Bilanz dieser ersten Aktion.
So hat sich bestätigt, was wir vermuteten. Die Krisensituation in der Tierwelt ist werbewirksam und lässt sich effizient für die Beschaffung von Geld einsetzen.
In einem Interview erinnert sich der erste WWF-Präsident, Prinz Bernhard, 25 Jahre später an die ersten Projekte, die mit dem gesammelten Geld unterstützt wurden.
Da waren alles dabei. Das fing an mit den Nashörnern auch damals schon, was heute ganz schlimm ist. Das Verschwinden von den Nashörnern, aber das wurde damals schon sehr viel gewildert. Und dann haben wir sehr viele verschiedene Tiere angefangen zu retten. Wir haben Antilopen aus Arabien rausgeholt, so ein Dutzend nach Amerika gebracht und da wieder gezüchtet und wieder zurückgebracht nach Arabien.
Unterstützung für die arabische Oryx-Antilope, die ohne diese Aktion wohl ausgestorben wäre, und für die anderen Projekte kommt auch aus dem Showbusiness. Der britische Komiker Spike Milligan überredet einige Bands und Sänger, Songs für eine Platte zugunsten des WWF beizusteuern. Mit von der Partie sind die Bee Gees, Cliff Richard und die Beatles. Ihr Song Across the Universe wird auf dieser Platte zum ersten Mal veröffentlicht. Mit dem Thema Naturschutz hat er zwar kaum etwas zu tun, die Beatles mischen einfach noch etwas Vogelgezwitscher und Flügelschlagen dazu. Der Beitrag der Sängerin Lulu trägt immerhin den Tiger im Titel. Ein Tier, dem sich der WWF in den 70ern intensiv widmen wird. Singende Starlets auf der einen Seite, würdevolle Prinzen auf der anderen und dazwischen Schockbilder von gewilderten Tieren. Diese Erfolgsmischung kreieren die Gründer des WWF bewusst. Doch für sie sind dies alles Ausprägungen nach außen. Nach innen herrscht ein anderer Geist, sagt der WWF-Biograf Alexis Schwarzenbach.
wichtiger für die Identität und die Vorgehensweise des WWF als die Prinzen waren die Business-Identität. Dieser Plan, der ganz klar ausformuliert war am Anfang, dass man in einer business-like Art und Weise Geld sammelt. Und das wollte man eben als Geschäftsmänner angehen. Interessanterweise waren natürlich viele WWF-Gründungsmitglieder gar keine Businessleute. Es gab Künstler darunter, es gab Wissenschaftler darunter, es gab eben Prinzen darunter, aber sie haben sich diesem Business-Ideal verschrieben. Und das war eine der interessanten Entdeckungen der Recherche, dass ich dann irgendwann mir überlegt habe, warum startet 1961 eine Umweltschutzorganisation mit einem Business-Ideal? Und es stellt sich dann heraus, dass in dieser Hochkonjunktur der Nachkriegszeit der Geschäftsmann eine mit sehr vielen positiven Aspekten ausgestattete Figur war. Und es entsprach dem Lebensgefühl, dass sich krawattentragende Businessmänner einsetzen für die Umwelt.
Führende Banker werden in den Stiftungsrat aufgenommen und zum Ölmulti Royal Dutch Shell werden Bande geknüpft. Bereits 1961 spendet die Firma eine große Summe und bald wird der starke Mann von Shell, John Loudon, Stiftungsrat des WWF. Diese Nähe zur Wirtschaft hat Folgen.
Das große Umweltschutzthema der frühen 60er Jahre sind die Agrochemikalien, Pestizide, Herbizide, die eingesetzt wurden und von Tieren aufgenommen wurden und dann sich angereichert haben in der Nahrungskette. Und das fiel den Wissenschaftlern auf und man schlug Alarm. Der WWF war Teil davon, hat angefangen, das zu thematisieren. Nur hat dann eben der Shell-Chef Loudon schon 1963 dann mit einem Memorandum, das über Prinz Bernhard eingespielt wurde in den Verwaltungsrat des WWF, dafür gesorgt, dass dieses heißeste Thema des Umweltschutzes der frühen 60er Jahre eben vom WWF nicht aufgegriffen wurde, sondern dass man im Prinzip von diesem Thema die Finger gelassen hat.
Als 1967 der Öltanker Torrey Canyon Schiffbruch erleidet und Teile der französischen und englischen Küste verschmutzt werden, verweigert der WWF einem Appell seiner Partnerorganisation IUCN die Unterstützung, aus Angst, Spender in den industriefreundlichen USA zu vergraulen. Solches Verhalten bringt dem WWF Kritik progressiverer Naturschützer ein. Wiederholt gibt es auch unangenehme Diskussionen um die Jagdleidenschaft der beiden hoheitlichen Galionsfiguren des WWF. Prinz Philipp etwa ärgert sich über den Bericht im Daily Mirror von 1961 mit den Bildern der gewilderten Tiere. Obwohl der Artikel auf Material des WWF zurückgeht, interpretiert er ihn als Angriff auf die Jagd. Einem Mitarbeiter schreibt er:
Was den Artikel in der Montagsausgabe des Daily Mirror betrifft, so hoffe ich, dass Sie dem Kerl eine ordentliche Tracht Prügel verabreichen. Er hätte wenigstens darauf hinweisen können, dass sich Leute, die schießen und jagen, immerhin um den Naturschutz kümmern, weil sie weiter jagen und schießen wollen.
Peinlicherweise hatte Prinz Philipp kurz vor der Gründung des WWF 1961 in Indien sogar an einer Tigerjagd teilgenommen. Das Thema Jagd erweist sich als leidiges Dauerthema. Zum 25. Geburtstag des WWF 1986 etwa interviewt die BBC den Präsidenten der Organisation, seine königliche Hoheit Prinz Philipp. Und der Journalist fragt ihn prompt, wie Tierschutz und Jagd zusammenpassen.
What would you say to someone who felt that the whole ethos of conserving animals is incompatible with hunting and shooting?
Well, I respect people who object on emotional grounds to people shooting or killing.
Ich respektiere Leute, die die Jagd aus emotionalen Gründen ablehnen, aber dann sollten sie auch Vegetarier sein. Ich finde äußerst wichtig, dass die Menschheit mit ihren Tätigkeiten nicht ganze Tierarten gefährdet. Man kann die Westminster Abbey zerstören und dann wieder aufbauen. Wenn aber eine Vogelart wie der Dodo ausgerottet ist, dann ist sie für immer weg.
But if you extinguish a dodo, it's gone forever.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy.
Obwohl die Initiative zur Gründung des WWF aus Großbritannien kommt, wollen die Initiatoren eine internationale Organisation bilden. Ganz einfach, weil sich in reichen Ländern wie den USA und Deutschland viele Spenden abschöpfen lassen. Nach und nach entstehen Ländersektionen des WWF. Die Schweiz erhält von Anfang an eine starke Verbindung zum WWF, und zwar durch den Biologen Luc Hoffmann. Er gehört zur Besitzerfamilie der Pharmafirma Hoffmann La Roche, arbeitet aber als Vogelkundler. Unter anderem setzt er sich dafür ein, dass das südspanische Feuchtgebiet Cotodoniana erhalten wird, weil es für Zugvögel ein wichtiger Rastplatz ist. Der heute 88-Jährige erinnert sich.
Darauf ist dann Max Nicholson und Peter Scott, die schon an so etwas wie den WWF dachten. Sie haben gesagt, könnten wir da nicht zusammenarbeiten. Wir gründen diese Organisation und der Cotodoniana könnte eines der ersten großen Projekte sein. Und so ist der WWF gegründet worden.
Luc Hoffmann wird als Mäzen und Ökologe äußerst wichtig für den WWF. Lange Jahre amtete er als Vizepräsident. Auf die Sektion in der Schweiz wirkt sich das anfangs jedoch kaum aus, sagt der Umwelthistoriker Patrick Kupper.
Als der WWF Schweiz gegründet wurde, spielte er auch keine große Rolle. Machte dann etwas aufmerksam Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in dem Tiere ausgesetzt wurden, wie Fischotter und Luchse, unter anderem im Schweizerischen Nationalpark, was illegal war. Dort konnte er etwas Aufmerksamkeit erzeugen, aber zu einer richtig gewichtigen Organisation wurde er in den 70er Jahren.
Da bekommt der Schweizer WWF mehr Gewicht, weil er den Naturschutz in einen größeren Zusammenhang zu stellen beginnt.
Bei Sonnenaufgang besetzen rund 300 Manifestanten das Baugelände des geplanten Kernkraftwerkes in Kaiseraugst. Ganze Familien pilgern nach Kaiseraugst. Über die Herkunft der Besetzer gehen die Meinungen zwar auseinander.
Stellvertretend für diese Neuausrichtung ist der Kampf gegen das geplante Atomkraftwerk in Kaiseraugst, den der WWF unterstützt. Es ist ein Richtungswechsel weg vom isolierten Naturschutz, der sich um einzelne Tierarten kümmert, hin zum umfassenden Umweltschutz. Man stellt etwa die Frage, wie viel Ressourcenverbrauch, wie viel Umweltverschmutzung sich die Menschheit leisten kann, ohne die Natur als Ganzes zu stark zu schädigen. Diese Themen liegen im Zeitgeist der bewegten 1970er und 80er. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass der WWF Schweiz auf diesen Zug aufspringt. Denn die businessfreundliche Führung des WWF International hält am klassischen Naturschutz fest und nimmt zum Beispiel keine Stellung gegen die Atomkraft. Die Schweizer Sektion hingegen wird durch ihre Mitglieder auf die progressivere Bahn gedrängt, sagt der Historiker Alexis Schwarzenbach.
In der Schweiz war das ein absoluter Zufall. Man hat einen Verein gegründet, wie man das halt in der Schweiz macht, wenn man es macht. Ein Verein, da wird man Mitglied und zahlt seinen Beitrag. Die haben sich gar nicht überlegt, was das bedeutet. Und die Leute, die ihre 20, 30 Franken bezahlt haben, fühlten sich dann mit der Organisation verbunden. Daraus entwickelt sich eine Form von Bewegung, von Organisation mit Bewusstsein, die dann 70er Jahre spezifisch politisch aktiv wird. Und der WWF erfüllt dann eben dieses Bedürfnis, etwas tun zu können, mitzumachen.
Das Bedürfnis mitzumachen ist vor allem bei der Jugend groß und der WWF bedient es. Kinder und Jugendliche verkaufen Marken für WWF-Projekte oder verfolgen Sendungen, die der damalige WWF-Chef Roland Wiederkehr sogar regelmäßig am Radio und Fernsehen präsentieren darf.
Eine Jugendstunde im Radio und vier Fernsehsendungen haben das Jahr ja wollen aufzeigen, was das eigentlich ist, Zune Energie. Wir vom WWF haben mit diesen Sendungen einen Wettbewerb verbunden. Wer bastelt eine praktisch brauchbare Anwendung von der Zune Energie?
Diese intensive Jugendarbeit prägt viele junge Menschen. So hat Martin Bäumle, der Parteichef der Grünliberalen, vor kurzem in einem Zeitungsinterview gesagt, dass er WWF-Marken für Tierschutzprojekte verkauft hat und dass dies sein Interesse am Umweltschutz geweckt habe. Doch die Arbeit der Schweizer Sektion ist zu der Zeit politisch höchst umstritten, erzählt Claude Martin, der in den 80ern Roland Wiederkehr als WWF-Chef ablöst.
Der WWF Schweiz hat als eine radikale Organisation gegolten und wir alle wurden persönlich angefeindet. Also ich bin auch fischiert worden, nicht unbedingt nur wegen der Atomenergie, sondern vor allem wegen der Roten Turm-Initiative. Also damals war das Umfeld enorm polarisiert.
WWF-Vertreter, die vom Staatsschutz fischiert werden und sei es wegen einer Initiative für den Moorschutz. Das passt dem Stiftungsrat des WWF International gar nicht. Zumal auch andere Landessektionen wie Holland oder Großbritannien einen progressiveren Kurs einschlagen. Und als Anfang der 90er Jahre der große und reiche WWF USA auch noch auf größere Unabhängigkeit pocht, da bricht die weltweite WWF-Familie fast auseinander.
Für mich war das ganz klar, wir könnten uns in keinem Fall ein Auseinanderbrechen dieser WWF-Familie leisten, weil da hätte es Rechtsfälle gegeben um die Marke WWF natürlich, um das Logo und so weiter. Das wäre desaströs gewesen.
Die unterschiedlichen Fraktionen raufen sich zusammen, die Spaltung wird knapp vermieden. Nicht zuletzt durch das Verhandlungsgeschick von Claude Martin, der ab 1993 Geschäftsführer des internationalen WWF wird. Als ganz wichtig für den Zusammenhalt erweist sich auch das Logo des WWF, sagt der Historiker Alexis Schwarzenbach. Der berühmte schwarz-weiße Panda, der bereits im Gründungsjahr 1961 vom Mitgründer Peter Scott entworfen worden ist.
Der Panda ist wie das Schweizer Kreuz ein Symbol und als solches ganz unterschiedlichst interpretierbar. Und für eine Organisation wie den WWF, der aus unglaublich vielen verschiedenen unterschiedlichen Teilen besteht, ist dieser Panda als Symbol eben, hatte eine unglaubliche Integrationsfunktion. Und ich glaube, der WWF konnte auch Krisen meistern, weil man sich dann hinter diesem Panda quasi scharen kann.
Die Überwindung der Krise im WWF fällt zusammen mit einer neuen Ausrichtung im ganzen Naturschutz. Denn in den 80er und 90er Jahren merken die Naturschützer, dass sie keinen Erfolg haben, wenn sie die Menschen nicht berücksichtigen, sagt der Umwelthistoriker Patrick Kupper. Um etwa den Tiger zu schützen, hilft es nicht, einfach seinen Lebensraum einzuzäunen und zum Schutzpark zu erklären, wie man es jahrelang praktiziert hat.
Man hat gesehen, dass viele Gebiete eben keine Wildnis waren, sondern Kulturlandschaft und entstanden sind über lange Zeiträume mit der Nutzung dieser lokalen Bevölkerung und die Bevölkerung dort diese Gebiete eben nicht beschädigt, sondern auch gepflegt hat. Der zweite Punkt, den man immer stärker einsah, war auch, dass dieser Naturschutz unter Ausschluss der Menschen vor Ort nicht funktionierte. Also wenn der Naturschutz den Leuten vor Ort nichts brachte, sondern sie ausschloss und sie gegen auch diese Projekte aufbrachte, dann war es sehr, sehr schwierig, Natur wirklich vor Ort zu schützen.
Konkret heißt das, dass die heutigen WWF-Projekte oft auch Entwicklungshilfeprojekte sind. Zum Beispiel versucht man den Bewohnern eines Tigergebietes zu helfen, ein Auskommen im Ökotourismus zu finden, um sie vom Wildern abzuhalten. Vom Naturschutz zum Umweltschutz zur Entwicklungsarbeit. Der WWF hat sich immer neu erfinden müssen, sagt Claude Martin, der Chef des WWF International bis ins Jahr 2005.
Das ist das Faszinierende, wenn man sieht, wie sich das Verständnis des Naturschutzes und des Umweltschutzes über die Jahre entwickelt hat, dann gibt es immer wieder so Quantensprünge, nicht? Wir erleben jetzt gerade einen wesentlichen Quantensprung, obwohl wir vor mehr als 30 Jahren gesagt haben, wir sollten eigentlich aus der Atomenergie aussteigen. Heute sagt das der Bundesrat und die politischen Parteien.
Trotz aller Quantensprünge und aller Sonderwege in den Landessektionen, der WWF ist seinem Ansatz bis heute treu geblieben, eher verhandeln zu wollen mit den Regierungen und den Firmenbossen, statt sie zu brüskieren. Dazu steht auch Hans-Peter Fricker, der aktuelle WWF Schweiz CEO, wie das heute heißt.
Die Vorteile liegen eindeutig dort, wo wir große Unternehmen davon überzeugen können, wichtige ökologische Schritte zu machen. Beispielsweise das zweitgrößte Unternehmen in der Schweiz, die Schweizerische Post, uns gegenüber sich vertraglich verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß innerhalb von 3 Jahren um 10% zu senken. Dann kommen wir weiter beim Klimaschutz. Oder wenn die Baumärkte von Migros-Holzprodukte fast ausschließlich mit FSC-Label anbieten, dann tut das dem Wald wieder gut.
Neben dem Holzlabel FSC, das eine schonende Waldnutzung garantieren soll, hat der WWF auch eines für nachhaltig gefangenen Fisch mitbegründet, das MSC-Label. Solche Labels entstehen in Zusammenarbeit mit der Industrie. Das birgt Risiken. So gibt es Vorwürfe, das MSC-Label sei zu lasch und schütze manche Fischarten ungenügend.
Wenn es rein nach dem WWF ginge, würden wir strengere Maßstäbe noch anwenden, als MSC das im Moment tut. Aber da wir ja nur vorwärts kommen, wenn wir eben die beteiligten Industrien auch im Boot haben, muss man Konzessionen machen. Und es ist uns lieber, das Glas ist wenigstens halb voll, als wenn es komplett leer wäre. Wir haben eben gegen die Überfischung der Meere doch sehr viel erreicht mit MSC.
Wenn es nötig sei, sagt Hans-Peter Fricker, schlage der WWF heute aber auch härtere Töne an und kritisiere Firmen öffentlich, mit denen man zusammenarbeitet. Zudem gäbe es manchmal die Möglichkeit, mit Greenpeace zusammen Good Cop, Bad Cop zu spielen.
Es gibt oft die Konstellation, wo Greenpeace als Campaigning-Organisation relativ hart und aggressiv auf bestimmte Dinge, die nicht in Ordnung sind, aufmerksam macht. Und wir können dann eigentlich die Rolle übernehmen, die Lösung anzubieten.
Die Gründung der radikaleren Konkurrenz Greenpeace in den 70ern hat dem WWF nicht geschadet, sagt Hans-Peter Fricker. Der Umweltschutzmarkt sei groß genug für beide Gruppierungen. Und noch immer ist der WWF der globale Platzhirsch mit beeindruckenden Eckdaten. 5.400 Mitarbeiter, 5 Millionen Mitglieder und regelmäßige Spender, 700 Millionen Franken Einnahmen und eine Präsenz in über 100 Ländern.
Zusätzlich zu dem Geld, was man aufgetrieben hat, hat sich der WWF eine politische Stimme und eine politische Macht auf der Weltbühne und auch in allen Ländern, wo er aktiv ist, erarbeitet durch eben eine konstante 50-jährige Arbeit, Zusammenarbeit, Mitarbeit, Konfrontation, egal wie, aber er war 50 Jahre lang dabei. Und das hat ihm eine politische Macht gegeben, die heute weit über das hinausgeht, was der WWF jetzt an Geldmitteln und an Mitgliedern hat. Wenn man sich überlegt, was ein westeuropäischer Staat an Geld pro Jahr einnimmt und wie viele Leute da wohnen, ist der WWF, der ist viel mächtiger auf der Weltbühne als ein Staat mit 5 Millionen Einwohnern. Man kann seine Macht und seinen Einfluss wirklich vergleichen mit einem mittelgroßen europäischen Land wie Frankreich oder Italien.
Aber letztlich basiert diese Macht doch auf den Mitgliedern des WWF, sagt Historiker Alexis Schwarzenbach. Sie begeistern sich für die Ziele des WWF und sie drängen ihn, etwas dafür zu unternehmen. Und hier mündet die 50-jährige Geschichte in ihre Anfänge. Denn trotz aller Entwicklungen im Umweltschutz, noch immer führt am charismatischen Tiger, Panda oder Elefanten kein Weg vorbei.
Ich habe jetzt gerade den Spendenaufruf für 50 Jahre WWF Schweiz bekommen. Was ist da drauf? Ein Tiger und nicht irgendeiner, sondern nämlich ein Baby-Tiger, also der absolute Mega-Jö-Tiger. Und so komme ich zu den Leuten. Und es ist eine ganz interessante Erfahrung, die der WWF dann früh schon macht. In den 70er Jahren versuchen sie es dann mal so, wir machen jetzt ein bisschen Ökosystem, Kampagnen und so. Und dann merken sie sofort, es funktioniert überhaupt nicht. Und dass man eben sagen kann, nein, man muss über diese Tiere, zu denen wir Menschen aus irgendwelchen seltsamen Gründen eine Affinität verspüren. Wir müssen diese Emotionen nutzen, um eine komplexere Form des Umweltschutzes durchzusetzen. Und wenn man einen Spendenaufruf heute des WWFs genau liest, ist es immer so, helfen Sie uns, den Tiger zu retten und dann in Klammer, und wenn wir zu viel Geld haben, dürfen wir es auch noch für was anderes ausgeben. Das ist die Art und Weise, wie man das heute macht. Und das ist eine Entwicklungsgeschichte, bis man dahin kommt. Aber nach wie vor sind diese Wildtiere, dieses Faszinosum Wildnis, das zieht. Und der WWF wäre auch schlecht beraten, wenn er das nicht mehr tun würde. Das würde nämlich nicht funktionieren.
Eine Sendung zum Thema 50 Jahre WWF von Thomas Häusler. Das Buch von Alexis Schwarzenbach, WWF, eine Biografie, ist bei Kollektion Rolf Heine erschienen. Am 20. April, Mitte der Woche also, eröffnet das Landesmuseum in Zürich seine Ausstellung über die Geschichte des WWF.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.